Liebe Gemeinde, ich werde gleich mal hier vorne stehen bleiben und noch etwas zurücktreten, dass die hier oben mich auch noch sehen. Mein Name ist Sebastian Pfeiffer. Einige kennen mich vielleicht unter dem Begriff Seppel. Das ist eine Kurzform davon. Ich bin in Dresden geboren, aufgewachsen, habe dort 20 Jahre gelebt. Dresden ist das Florenz des Ostens. Könnt ihr gern einmal dran vorbeischauen. Aber in der Schweiz gibt es natürlich auch schöne Fleckenerden. Ich habe mich dazu entschieden, nach meiner Ausbildung für KV, dass ich ein Jahr nach Bogenhofen gehe. Aus dem Jahr sind 5 geworden, wo ich dann auch Theologie studiert habe. Und nach dieser Zeit, wo geht man hin, wenn man Geld verdienen möchte? Dankeschön. In die Schweiz wollte ich jetzt eigentlich hören. Dieser Weg hat mich hierher geführt. Ich habe ihn nicht geplant, aber das war für mich, der ich aus Ostdeutschland komme, der günstigste und bestigste Weg, hierher zu kommen. Und ich habe bei Manor gearbeitet, habe im Lager angefangen, bin nachher ins Büro gewechselt und habe dann nochmal ein zweites Studium gemacht, Wirtschaftsingenieurwesen. Und da habe ich 6 Jahre gearbeitet. Und wisst ihr, wenn ihr so im Büro seid, dann ist immer die Frage, Sebastian, du hast Theologie studiert. Ich komme dann gerade auch noch ins Büro, aber es ist gerade die E-Leitungsgeschichte, weißt du? Alles gut, das mache ich gerade. Ist gut, ich mache das gerade. Warte nur kurz, das ist noch die Geschichte. Und dementsprechend, als ich im Büro war, war dann die Frage, Sebastian, du kannst doch noch mehr. Du kannst doch, dich bewegt noch etwas, du hast noch eine Passion. Und dann bin ich predigen gefahren, überall in der DSV, leider noch nicht zu euch. Und immer dann war die Frage, Sebastian, was wäre wenn? Was wäre, wenn du diesen Weg doch gewählt hättest, dass du Prediger geworden wärst? Und seit 1. April 2022 gehe ich dieser Frage nach, weil das mich beschäftigt hat. Neben all dem, was man sieht. Ich war in der Logistik tätig, ich habe mit LKWs Schach gespielt. Ich war für die Kühllogistik unter anderem zuständig bei Marner im Food-Restaurant. Und das war spannend. Es war spannend, jeden Tag so viel Ware hin und her zu bewegen. Jetzt gehe ich rufe. Und ich habe den Titel für die heutige Predigt ausgewählt. Nach Hause kommen. Wie ist es für dich persönlich oder hast du persönlich einen Ort, wo du gern nach Hause kommen möchtest? Ich hoffe, dass jeder von euch heute nach der Predigt an einen Ort gehen kann, wo er zu Hause ist. Wir möchten heute damit uns beschäftigen. Und zwar, ich lade euch ein, gern dazu in 2. Samuel, Kapitel 7. 2. Samuel, Kapitel 7, dort ab dem Vers 1 zu lesen. Zweiter Samuel, Kapitel 7, ab dem Vers 1. Und zwar dort steht, es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden, da sagte der König zum Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne in meinem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. Und Nathan sagt zum König, geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan, geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr, du willst mein Haus bauen als Wohnung für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. Die Geschichte geht natürlich ein wenig weiter. Wir möchten uns heute aber hier mit diesen Versen ein wenig mehr auseinandersetzen, in den ersten Versen. Was halten wir für Informationen aus diesen ersten Versen? Da ist David, der in seiner Königsherrschaft ist und der plötzlich in der Nacht einen Traum bekommt mit diesem Hinweis, dass vorher entsprechend er Ruhe geschenkt bekommen hat. Und in diesen Gedanken, die er bekommen hat, war, ich möchte Gott ein Haus bauen. Und der Prophet Nathan hat dann gesagt, geh, tu alles, was in deinem Herzen es bewegt hat. Ich nehme euch ein wenig mit noch in meine Geschichte. Ich habe eine Zeit lang in Basel gelebt. Und in Basel, in einem Reihenhaus im obersten Stockwerk unter dem Dach, am Nähe vom Estrich, diese Siedlung, wo das war, wo dieses Haus war, in diesem Viertel, das war so im Gründerstil. Ungefähr so Anfang des 19. Jahrhunderts. Und auf diesen Treppenstufen, wenn man in diese Wohnung kommen musste, die knarzten. Das geht bei euch leider jetzt nicht so schön, das nachzustellen. Aber diese Stufen knarzten wirklich. Und es war äußerst schwierig, dass man möglichst leise durch dieses Treppenhaus hindurchging. Man musste Acht haben auf seine Schritte. Und oben dann, wenn man angekommen ist, diese alte Wohnung mit den hohen Sockelleisten, den breiten Türzargen, dem Gasherd und in dem Bad, die Plättlis, die waren ocker und etwas wie weinrotmäßig. Eine wunderschöne Kombination. Die Plättlis an der Wand waren aus Mintgrün, Pfefferminz. Eine interessante Kombination. Und die Badewanne hatte sogar noch so Füßchen dran. Und immer dann, wenn ich am Sabbatmorgen in diese Dusche, in diese Badewanne ging, es war etwas beengt, man musste den Umhang ringsum um sich herziehen, damit die Nachbarn auch durch das Fenster sich nicht erblickten. Als ich den Wasserhahn aufdrehte, kamen mir plötzlich Gedanken. Es war Sabbatmorgen. Sabbatmorgen, wo ich doch gedacht habe, so jetzt starten wir richtig gut in den Sabbattag. Jetzt wollen wir gemeinsam uns vorbereiten auf den Gottesdienst. Und plötzlich in der Dusche, Sebastian, du wolltest der Person noch eine E-Mail schreiben. Und die Aufgabe, die wolltest du auch noch machen, da müsst ihr dir noch unbedingt eine Notiz machen. Kennst du das, wenn du plötzlich Gedanken bekommst? Geistesblitze? In den interessantesten Situationen, vielleicht gerade am Sabbatmorgen, dir plötzlich ein Gedanke durch den Kopf schießt, du etwas gern umsetzen möchtest, eine Idee hast von einer Lösung eines Problems, das du schon über all die Jahre gesucht hast. Plötzlich kommt es dir in den Sinn, ohne dass du etwas dazu beiträgst. Und im Kapitel 7 von 2. Samuel kommt diese Situation, dass David plötzlich einen Gedankenblitz hat. Wann hattest du zuletzt schon mal einen Gedankenblitz, eine Idee, eine Faszination? Lass uns hier noch einmal mehr den Hintergrund betrachten. König David, ich glaube, das müsste ich nicht erklären, wer das ist. Das ist der König, wo das Königreich Israel in der höchsten Blütezeit war. Die Ausdehnung des Königreiches war so groß, sogar bis zum Euphrat. Sie war riesig. So groß und so üppig war das Königreich Israel bis dahin noch nie und nachher auch nie wieder. Es ist der Höhepunkt der Herrschaft. Der Höhepunkt, das, was einmal versprochen wurde. Wenn wir in 1. Mose 15 schauen, 1. Mose Kapitel 15 und dort der Vers 18. Dort haben wir einen Aspekt. 1. Mose Kapitel 15 und dort der Vers 18. Da steht, ihr könnt den Finger ruhig noch im 2. Samuel lassen, dort steht, an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deine Nachkommen habe ich dieses Land gegeben vom Strom Ägyptens an bis zum Strom des Euphrat. Strom steht hier in der Elbefelder. Eine Frage an die kundigen Bibelkenner unter uns. Wie viele Jahre, wie viel Zeit vergeht von Abraham bis David? Wie viel Zeit ungefähr? Wenn ihr eine Vermutung habt, könnt ihr sie gern laut reinrufen. Zweidusig Jahr. Nicht schlecht. Danke. Habt ihr noch eine Vermutung? In der letzten Predigt kam 40 Jahre. Das wäre nicht so richtig gewesen. 800, okay, merci. 1500, okay, danke. Es sind 1000 Jahre. 1000 Jahre von der Zeit von Abraham bis zu David. Abraham ungefähr 2000 vor Christus und David in seiner Beginn seiner Königsherrschaft ungefähr 998 vor Christus. 1000 Jahre für ein Versprechen. 1000 Jahre, dass dieses Land in Besitz genommen wird. Zwischen dieser Episode von Abraham, wie er hier noch genannt wird, bis zu David, da gibt es noch eine Menge andere Personen und Charaktere. Eine Menge Geschichte, die dazwischen noch ist. Eine Menge Erlebnisse. Wie lange hast du schon jemandem ein Versprechen gegeben? 1000 Jahre? Das wird schon etwas schwierig. Hier verspricht Gott einer Person, dass dieses Land, das er sieht, dass er, wie das hier dargestellt wird, dieses Land, diese Ausbreitung, dass ihm das geschenkt werden wird. Und wie wir vorher gesehen haben, das ist ein riesengroßes Land. Das geht bis über Syrien, das heutige Syrien noch hinaus. Ungefähr. 1000 Jahre für ein Versprechen. 1000 Jahre, in denen es nicht erfüllt würde. 1000 Jahre, in denen, was haben eigentlich die Nachbarvölker in diesen 1000 Jahren gemacht? Abraham war ja ein ziemlich kleines Volk. Wenn wir sehen auf der Karte, es ist auf Englisch, dann seht ihr die unterschiedlichsten anderen Nationen, die es auch noch gab. Und ihr erinnert sich sicher im letzten Kapitel dann vom ersten Buch Mose, in den letzten Kapiteln, letzten Auszügen, wie Gott sagt, ich werde diesem Land noch Ruhe geben, eine Anzahl über 400 Jahre, fast 500 Jahre. Erst dann nun wird es in Besitz genommen werden. Und diesen dann bald schon fast letzten Drittel, in diesem letzten Drittel dieser Zeit, von diesen 1000 Jahren, wird das Land in Besitz genommen. Aber da gibt es Stellen, in denen sie es nicht vollständig in Besitz nehmen. Wie es Versuche gab, es in Besitz zu nehmen. Wie sie es nicht schafften. Und nun hier endlich im 2. Samuel 7,1. David ist nun die Person, die all das nun in Erfüllung bringt. Die nun endlich das Königreich, das Land in Besitz genommen hat. Völlig, vollständig. Wie feierst du Erfolge? Wie feierst du etwas, wenn etwas erreicht wird? Was machst du denn? Wo bist du? An welchem Ort zelebrierst du es? Denkst du dir, Haken auf der Liste, wunderbar, und nächsten Morgen geht's weiter. Ist es das? In diesen Versen und Städten, es geschah, als der David in seinem Haus wohnte und der Herr ihn ringsumher Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden. Da finden wir zwei Aspekte. Die physische und psychische Ankunft von David in Jerusalem. Er wohnt in einem festen Haus, in einem festen Wohnsitz, in einer Stadt, die erobert wurde. Er ist nun da, er ist angekommen. Wir machen hier eine kleine Randnotiz. Wenn jemand zu dir sagt, jetzt bist du doch endlich angekommen. Was meint er damit? Dass du geografisch an einem Ort angekommen bist oder gedanklich? Da gibt es einen Unterschied. Wir können an Orte reisen. Wahrscheinlich werdet ihr heute Nachmittag auch an einem Ort reisen. Wahrscheinlich werdet ihr heute Nachmittag Zeit verbringen in der Natur oder Freunde zu besuchen. Aber seid ihr dann auch gedanklich an diesem Ort? Und hier finden wir beides. Beides zusammen, sogar dreifach, dass wir die Erfüllung der Prophezeiung finden. Der Erfüllung von dem Versprechen, dass David an einem Ort wohnt, Ruhe hat und das Versprechen eingelöst wird. Gehen wir doch ein wenig mehr ein auf das, was hier gemeint ist mit Ruhe. Wer ist es, der Ruhe schenkte? In diesem Vers wird ganz klar beschrieben, dass es Gott ist. Gott schenkte ihm Ruhe von all dem ringsumher. Von allen wen? Von seinen Feinden. Wenn wir auf diese Karte schauen, dann die Geografie von Israel ist, dass sie immer ein Korridor waren für fremde Völker, für kriegerische Nationen. Sei es die aus dem Süden, die Ägypter, sei es die aus dem Norden, die Assyrer, die Babylonier, die einfach durch dieses Land durchziehen. Und hier nun ist eine Zeitspanne, wo all das ferngehalten wird. Eine ganz persönliche Frage an dich. Was würde dir in den Sinn kommen, wenn Gott dir Ruhe schenkt von allen äußerlichen Einflüssen? Was würdest du denken? Auf was für Ideen würdest du kommen? Habt ihr euch das schon mal vorgestellt? In diesem Vers ist beschrieben, dass Gott ihm Ruhe schenkte von allen äußerlichen Einflüssen. Und wenn wir überlegen, äußerliche Einflüsse, das kann schon ziemlich viel sein. Familie, Gesellschaft, manchmal sogar die Gemeinde. Und dass Gott hier etwas schuf, etwas gemacht hat, dass David Ruhe hatte. Ist damit die Sabbatruhe gemeint? Wir werden uns jetzt damit noch etwas näher auseinandersetzen. Und zwar in Josua 1, Verse 12 bis 15. Josua Kapitel 1, die Verse 12 bis 15. Dort steht nämlich Folgendes geschrieben im Buch Josua. Ich gebe euch noch einen kurzen Moment, dass ihr es aufschlagen könnt. Josua Kapitel 1, die Verse 12 bis 15. Und da steht: Zu den Rubenitern und Gaditern und zum halben Stamm Manasse sagte Josua: Denkt an das Wort des Mose, der Knechte des Herrn euch geboten hat, indem er sagte: Der Herr, euer Gott, schafft euch Ruhe und gibt euch dieses Land. Eure Frauen, eure Kinder und euer Vieh sollen dem Land bleiben, das Mose euch diesseits des Jordan gegeben hat. Ihr aber, ihr tüchtigen Krieger, sollt gerüstet vor euren Brüdern hinüberziehen und ihnen helfen, bis der Herr euren Brüdern Ruhe schafft, wie ich euch und auch sie das Land in Besitz nehmen, das der Herr, euer Gott, ihnen gibt. Wir bleiben an dieser Stelle stehen und lesen nicht mehr weiter. Die Geografie, die Aufteilung der Stämme für das Land Israel sah so aus. Und interessant, dass hier drei Stämme, zweieinhalb Stämme, beschrieben werden. Ruben, Gaditer und der halbe Stamm Manasse. Und das beschrieben wird aus Josua, aus dem Kapitel, dass Gott sagt: Ich werde euch Ruhe schenken, wenn ihr euren Brüdern helft. Um das zu verstehen, müssten wir jetzt im vierten Buch Mose das auch einmal nachschlagen. Ich erkläre es euch. Als es um die Aufteilung ging, das Land, wer nimmt was, da waren diese zweieinhalb Stämme sehr eifrig. Wir wollen das in Besitz nehmen. Das lag am nächsten. Die Länder lagen geografisch am nächsten. Und Gott sagte ihnen: Aber ich werde euch erst Ruhe schenken, wenn ihr euren Brüdern geholfen habt. Ich werde euch Ruhe erst geben. Das ist eine andere Ruhe wie der Sabbat. Damit ist eine völlig andere Ruhe gemeint. Eine Ruhe, die von Gott kommt. Eine Ruhe, wo er von außen eine Barriere setzt. Kennt ihr das, wenn man unruhig ist, wenn wir in das Gegenteil gehen? Ruhe, wenn wir wie Davids Ideen bekommen. Unruhe, wenn wir in Bewegung sind, wenn wir beschäftigt sind, wenn etwas noch nicht abgeschlossen ist. Und Gott hat ihnen gesagt: Wenn ihr euren Brüdern nicht helft, also alles, was westlich gesehen, wenn ihr euren Brüdern nicht helft, dieses Land in Besitz zu nehmen, dann gebe ich euch Unruhe. Und erst dann, wenn ihr geholfen habt, wenn ihr tüchtig gewesen seid, das Land mit einzunehmen, wenn ihr euren Brüdern vorauseilt, wenn ihr gemeinsam das machen wollt und ihr dann zurückkehrt, dann werdet ihr Ruhe, Frieden finden. Das ist es, was hier beschrieben ist in 2. Samuel 7,1. als der Herr ihm Ruhe verschaffte. An diesem Schlüsselbund gibt es auch einen anderen Schlüssel noch. Und zwar der Schlüssel zu dem Haus meiner Eltern. Meine Eltern leben in der Nähe von Stuttgart. Es sind ungefähr 4 Stunden bis dorthin, je nach Verkehrssituation. Meine Eltern sind schon etwas länger jung geblieben. Mein Vater wird dieses Jahr 80. Und als jüngstes Kind in meiner Familie besitze ich diese Frechheit, unangekündigt bei meinen Eltern hineinzuschneien. Das kann durchaus solche interessante Wendungen nehmen, dass ich mit meiner Mutter während der Fahrt telefoniere. Wir halten gern Kontakt und wir darüber reden, ach das Mutti, es wäre so schön, dich wieder zu sehen. Es wäre so toll, wieder bei dir zu sein und das zu genießen. Und ich weiß, Mama, in ein paar Stunden wird das Realität sein, aber ich sage dir ganz bewusst noch nichts davon. Und dann, wenn sie schlafen, wenn ich meistens anreise, ich weiß eh, wo alles ist. Und dann ihr Gesicht zu sehen, wenn ich bei ihnen bin. Sie ist nie traurig, sie ist nie ärgerlich. Warum hast du nicht gesagt, dass du vorbeikommst? Warum schneist du hier so rein? Sie ist immer glücklich. Wo kommst du gern nach Hause? Wo hast du einen Ort, wo du Ruhe empfinden kannst? Ist es bei dir, in deiner Wohnung, in deinem Platz? Ist es die Gemeinde? Ist es ein bestimmter Ort in der Natur? Sind es Freunde, wo du persönlich für dich zur Ruhe kommst? Ich möchte dich ermutigen, darüber nachzudenken, wo dieser Platz ist, diesen Platz aufzusuchen. Aus dieser Motivation heraus, was David an diesem Ort hatte, als Gott ihm eine Ruhe schenkte. Wir können jede Woche einen Ruhetag haben, aber ist es für uns auch wirklich Ruhe? Hinsetzen? Es bewusst genießen zu können, bewusst zu wissen, dass Gott alles Störende von uns zurückhält. Diesen Ort wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du diesen Ort aufsuchen kannst, immer und immer wieder. Ich möchte dich ermutigen, diesen Ort beizuwohnen, die Nähe und die Beziehung zu Gott zu suchen. Warum ich vorher noch diese Geschichte mit meinen Eltern und diese Haustür erzählt habe und dass ich sie manchmal überrasche: Es ist schön, nach Hause zu kommen. Es ist schön, in ein Elternhaus zu kommen und zu wissen, dass man willkommen wird. Wie schön ist es, wenn wir in die Gemeinde kommen und auch willkommen sind. Ich für mich persönlich erlebe mein Elternhaus, solange meine Eltern noch leben, als diesen Ort. Die Natur, den Wald, den Duft der Bäume, des Harzes, die Luft, die Kühle. Ich wünsche mir, dass du genauso einen Ort aufsuchen kannst. Als David diese Idee bekommen hat und er vom Propheten gesagt bekommen hat, ja, geh hin, mach alles, was dein Herz begehrt. David hatte so eine enge Beziehung zu Gott, dass er in wichtigen Entscheidungen ihn fragte. Selbst als das Kind, das er mit Bathseba im Ehebruch zeugte, als das Kind im Sterben lag, wie es im Text heißt, er lag nieder und fastete. Er flehte vor Gott. Er hat diese Nähe, diese Beziehung gesucht. Und dann die Frage: Was würden wir tun? Zu was wären wir in der Lage? Was würde uns Gott für Möglichkeiten, Perspektiven öffnen, wenn wir in diese Ruhe auch eingehen? David hat diesen Tempel nie gebaut. Er traf aber Vorbereitungen für seinen Sohn, den Gott liebte, dass dieser Tempel gebaut wurde, der als einer der schönsten Tempel weit und breit bekannt wurde. Nie mehr nachher wurde der Tempel so reich beschmückt. Und das alles traf nun in diesen Versen, und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihn ringsumher Ruhe verschaffte vor all seinen Feinden. Ich lade dich dazu ein, das für dich auszuprobieren. An dem Ort, in der Lebensrealität, in dem Leben, in dem du stehst, nach dieser Ruhe zu suchen. Ich wünsche dir Gottes Segen dabei. Amen.